Ich lade euch ein zum Aufstehen, zum Gebet.
Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass deine Gnade regiert. Danke für deine Liebe, die du uns in übergroßem Maß erwiesen hast. Danke für alles Gute, das du uns schenkst, für Menschen, die du in unser Umfeld hineingestellt hast. Danke für Freunde, danke für unsere Eltern, danke für unsere Kinder, danke für unsere Partner. Wir danken dir, dass deine Güte bei uns ist. Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen im Spiegel von deinem Wort, dann bitten wir dich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Dass dein Geist all unsere Sinn gefangen nimmt. Unser Reden und unser Hören und unser Herz. Amen.
Wir haben diesen Bibeltext ausgewählt aus Epheser 5 und werden uns in all unseren Ausführungen sehr eng an diesen Bibeltext halten. Damit Sie ihn nicht nur einmal hören, sondern vor sich haben und immer wieder mal draufschauen können, bekommt jeder so ein Exemplar und kann mitlesen. Ich lese Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Die christliche Haustafel. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe seine Frau wie sich selbst lieb, die Frau aber ehre den Mann. Stefan, was fällt dir auf, wenn du diesen Text hörst?
Es ist kein guter Valentinstag-Text. Es ist ein Text, der zunächst mal irritiert. Da gibt es viele Begriffe, die man jetzt nicht unbedingt nennen würde bei der ersten Frage, was kommt dir am Valentinstag in den Sinn? Unterordnung, Hingabe, Reinigung und ganz viele solche eigentlich schwere und große Begriffe. Wenn man rein auf den Text schaut, fällt sofort auf, dass einige Dinge sehr oft genannt werden. Es wird oft genannt Jesus, Christus. Es wird oft genannt die Gemeinde. Es wird oft genannt Männer. Es werden oft genannt Frauen. Es ist die Rede von Liebe, dass Christus die Gemeinde liebt und dass so die Männer ihre Frauen lieben sollen. Und es ist die Rede von Ordnung, Unterordnung. dass die Kirche sich Christus unterordnet und die Frau den Mann unterordnen soll. Ein irritierender Bibeltext. Nun, es wäre vielleicht etwas einfacher, wenn wir einfach nur über unsere Ehe plaudern würden und einige gute psychologische Tipps und Tricks weitergeben. Wir haben uns aber entschieden, an diesem Valentinstag uns diesem Text zu stellen, weil wir glauben, er ist nicht nur irritierend, er ist auch inspirierend. Er spricht ja von der Ehe in den höchsten Tönen, wenn die Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde, wenn die Liebe Gottes Vorbild ist für das, was in der Ehe geschieht. Ist das nicht eine ganz großartige Geschichte? Ich glaube auch, dass Paulus das geschrieben hat, weil damals wie heute die Ehe keine selbstverständliche Angelegenheit war. Man schreibt ja nur solche Texte, weil man auch einen Grund dafür hat. Wenn man fragt, was könnte der Grund gewesen sein, dass Paulus einen solchen Text schreibt, dann findet man schnell die Antwort darin, dass Ehe keine selbstverständliche Angelegenheit ist. Sie war es damals nicht. Und sie ist es heute auch nicht. Es braucht, und das sagt dieser Text auch, mehr als nur eine Blume zum Valentinstag. Also, wer hat dem Partner eine Blume zum Valentinstag geschenkt? Na, das ist eine komplett unromantische Gemeinde. Ja, ja, wunderbar, Halleluja, bravo. Also, alle anderen wissen noch, was sie heute noch nachholen müssen. So. Aber es wird mehr als eine Blume brauchen, es braucht Arbeit an der Ehe. Und ich denke, dass ein solcher Valentinstag, gerade wenn er jetzt auf einen Sonntag fällt, gut geeignet ist, um über Liebe und Ehe nachzudenken und diesen Text als Spiegel zu benutzen für diese Fragen. Sicher gibt es eine ganze Reihe unter uns, für die das gar kein großes oder wichtiges Thema ist. Die dürfen jetzt auch gerne eine halbe Stunde Pause machen, etwas schlafen, die Sonne genießen. Oder man kann auch zuhören, was vielleicht mal auf dich zukommt. Vielleicht bist du noch vor einer Ehe. Vielleicht bist du auch hier mit ganz schwierigen Eheerfahrungen und Partnererfahrungen und denkst, was erzählen die hier vorne und kannst dich gar nicht connecten. Dafür haben wir großes Verständnis und daher auch hohen Respekt, wenn es jetzt darum geht, dass wir in diesem Spiegel von diesem Text auch einige Dinge zu unserem Leben weitergeben. Und wir beginnen gleich mit dieser super coolen Aussage: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ja, Lea, was machst du damit?
Ich glaube, es geht vielen Frauen so, wenn sie das hören, denken sie, sowas ist ja total out. Man darf sowas in unserer Kultur fast nicht laut sagen. Wenn ich zu einer Freundin das so sage, dass bei uns der Mann das Haupt in der Ehe ist, dann schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, aber du meinst das nicht wirklich, das ist doch sowas von altmodisch. Ich glaube, viele Leute ohne Gott können das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Menschen, die mit Gott leben wollen, nehmen das auch ernst. Und das will ich deshalb auch tun. Ich will mich dem stellen, weil mir hier in dieser Aufstellung, in dieser Beschreibung etwas von Gott entgegenkommt. Zuerst einmal ganz prinzipiell. Ordnung braucht man. Ohne Ordnung geht es nicht. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Wenn ich mal eine Woche nicht zu Hause bin und dann nach Hause komme, nicht, dass die alle unordentlich sind, aber dann räume ich zuerst mal eine Runde auf und stelle wieder alles an den richtigen Platz. Einfach so passiert Ordnung nicht. Ordnung muss sein, auch hier in der Gemeinde. Wenn jeder machen würde, was er will, das geht einfach nicht. Es muss jemand sein, der sagt, wie die Ordnung ist und der letztlich die letzte Verantwortung trägt. Was mich sehr freut an diesem Text hier, es ist eine große Würdigung, die mir als Frau entgegenkommt. Ich werde hier als Frau zuerst angesprochen. So, ladies first, kann man fast sagen. Ich werde als eigenständiges Subjekt wahrgenommen, nicht irgendwie wie eine Ware oder wie ein Besitz, wie wir ja kennen aus anderen Kulturen, wo die Frau so gehandhabt wird. Das ist hier nicht der Fall. Es heißt auch nicht zum Mann, Mann, halte deine Frau unter Kontrolle. mach, dass sie dir gehorcht. So nicht, sondern es wird hier von einer freiwilligen Ordnung gesprochen. Etwas, das die Frau aus eigenem Antrieb machen soll. Nicht, weil der Mann sie unterdrückt, sondern weil die Frau von sich aus einsieht, eine solche Ordnung ist gut und tut gut. Der Mann ist zwar hauptverantwortlich, aber ich bin verantwortlich dafür, dass ich diese Ordnung anerkenne und dass ich freiwillig diese Ordnung einhalte. Es geht also nicht top-down, sondern bottom-up. Das ist etwas ganz anderes. Wenn die Mitarbeiter in der Firma gerne tun, was der Chef will, nicht weil der Mitarbeiter sagt, jetzt musst du aber, sondern weil die Mitarbeiter erleben, wenn sie sich an die Spielregeln halten, dann funktioniert es, dann haben wir es schön miteinander.
Ja, was willst du denn sagen? Was heißt denn das jetzt so praktisch?
Ich glaube, ganz praktisch könnte man sagen, mich meinem Mann unterzuordnen, sind so drei Punkte, die ich in meinem Leben umsetze. Für mich heißt das Anerkennung. Ich anerkenne meinen Mann als Haupt. Oder vielleicht ist es einfacher, wenn man sich das umgekehrt vorstellt. Wenn ich ihn nicht anerkenne, dann nörgle ich immer nur, sage ich immer nur, das wäre aber besser so, das könntest du doch anders machen, da bin ich nicht zufrieden. Also wenn ich den Mann als Haupt anerkenne, dann weiß ich, er ist der Chef, er macht es gut, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann. Das Zweite ist, dass ich mich eben unterordne als eine Form von Liebe, nicht als eine Form von Unterdrückung, sondern freiwillig, weil es gut ist und weil ich es gerne mache und eben auch merke, es funktioniert. Und das Dritte ist Dankbarkeit, dass ich sehr dankbar bin, dass ich so einen tollen Mann habe. Für mich ist das ganz praktisch. Wenn ich am Morgen erwache, dann kommen mir normalerweise ganz viele Dinge in den Sinn, die ich machen soll. Und das habe ich abgestellt in meinem Leben. Habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ich will mich nicht durch all diese Dinge regieren lassen, sondern von den wichtigen Sachen im Leben. Das Wichtigste ist, dass Gott mich erlöst hat durch Jesus Christus. Und das Zweitwichtigste ist, Danke zu sagen für meinen Mann. Das ist Dankbarkeit in diesem Sinne, ihn als Mann anerkennen. Und ich merke, wenn ich das über eine gewisse Zeit nicht mache, dann beginne ich zu nörgeln. Aber wenn ich es mache und dankbar von Herzen sage, danke, lieber Gott, für meinen Mann, dann funktioniert das. Und dann habe ich das auch in meinem Herzen. Das ist von meiner Seite her, was es bedeutet, mich freiwillig unterzuordnen. Was bedeutet es für dich, Haupt der Ehe zu sein?
Dass ich alles selber entscheide, dass ich befehle. Also was es nicht heißt, es heißt gerade nicht, dass ich selber entscheide. Es heißt nicht, dass ich befehle, wer wann was irgendwo zu tun hätte. Vielmehr ist es eine Frage der Verantwortung und die spüre ich auch. Es ist die Verantwortung, den Blick für das Ganze zu haben. Nicht nur an mich zu denken, sondern an das Gesamte. Etwas, was wir am stärksten hören bei Ehepaaren, die in Spannung sind, sind Männer, über die Frauen sagen, also die Frauen sagen über die Männer, ihr nehmt die Eheprobleme nicht ernst. Ihr nehmt nicht ernst, dass es Schwierigkeiten gibt. Ihr denkt, das geht ja dann schon irgendwie. Und für mich bedeutet das Hauptsein, wenn ich tatsächlich versuche, das runterzubrechen, unter dem Strich, was ist so einer der Hauptpunkte, ist es das, dass ich mich in der Verantwortung sehe, sensibel zu sein für die Probleme, die anstehen und diese auch anzusprechen. Man kann sagen, das ist etwas ähnlich wie in einer Firma, auch wenn eine Ehe keine Firma ist. Gute Manager sagen ja, Fehler des Mitarbeiters sind Fehler des Chefs. Das heißt, das ist sozusagen ein Schutz nach außen der Ehe. Ich stehe hin, auch für alles, was in der Ehe krumm läuft, auch nach außen hin. Man könnte es auch so sagen, praise in public, blame in private. Also lobe in der Öffentlichkeit und die heiklen Dinge, die sprich im Gespräch zu zweit, und das machen wir jetzt auch nicht hier vorne, sondern dafür gibt es andere Gelegenheiten. Ich finde das auch eigentlich in einer Ehe ganz gut. Und da sehe ich es auch meine Verantwortung, diese Dinge anzusprechen. Natürlich, immer darf jeder etwas sagen. Die Frau darf auch sagen, wenn sie etwas bewegt, selbstverständlich. Sie darf, ich darf, aber ich muss auch. Also auf gut Deutsch, als Mann ist man dann gefragt als Haupt, wenn etwas schwierig läuft. Wenn es gut läuft, dann ist das eigentlich ja alles gar kein Problem. Sondern immer erst, wenn es eine Spannung gibt. Und mir hilft das und mich entspannt diese Ordnung. Man könnte ja das auch anders lösen und sagen, wenn es ein Problem gibt, soll derjenige es ansprechen, der schuld daran ist. Also immer sie. Immer der andere. Oder man könnte denken, ja, man muss das ausgewogen machen. Ich will nicht immer derjenige sein, der diese heiklen Dinge anspricht. Ich habe das jetzt dreimal getan, jetzt soll sie mal. Und dann, vielleicht macht sie es und vielleicht auch nicht. Oder man kann sagen, derjenige, der sich am meisten aufregt, soll die Dinge ansprechen. Wie das rauskommt, das weiß man auch, wenn man in solchen Verhältnissen lebt. Also es ist dann häufig nicht unbedingt ein Ansprechen, sondern ein Anschreien. Und da entlastet mich wie diese Ordnung, dass ich weiß, ich soll und darf jederzeit die heiklen Punkte ansprechen. Unabhängig davon, ob ich schuldig bin oder nicht, ob ich mitbeteiligt bin oder nicht, ob ich betroffen bin oder nicht, ob ich Lust dazu habe oder nicht, ob ich gerade in Stimmung bin oder nicht, sondern einfach, weil es mit zu meiner Aufgabe gehört. Das entlastet mich und das entlastet die anderen in der Familie und in der Ehe auch, weil sie sozusagen diese Gewissheit haben, das kommt auf den Tisch. Es ist wie ein geordnetes Feedback-Gespräch, das stattfindet. Ich möchte nochmals unterstreichen, man darf oder ich darf nicht einfordern, dass sich meine Frau mir unterordnet. Das sagt dieser Text nicht, dass ich eine solche Forderung stellen kann. Der Einzige, der eine solche Forderung stellen kann, wäre Jesus Christus selber. Die Logik ist hier eine ganz andere. Nicht ich fordere eine Unterordnung ein und sage, ja, jetzt bin ich bis Haupt, ich entscheide jetzt, ich sage jetzt, wo wir in die Ferien gehen. So, bumm. Oder irgendwie so. Das ist nicht die Logik, von der hier die Rede ist. Sondern die Logik ist, dass ich als Mann diese Verantwortung gerade so trage, indem ich meine Frau liebe. Das ist der konkrete Auftrag, der mir hier genannt wird. Also nicht irgendwie ein Befehl, halte in Unterordnung, sondern liebe deine Frau.
Genau, das ist ja nach diesem ersten Abschnitt, der unter Unterordnung spricht, der zweite Abschnitt, wo die direkte Aufforderung kommt zum Mann. Mann, liebe deine Frau. Das ist ja wieder dein Teil als Mann. Kannst du was dazu sagen?
Ah, Ball bleibt also bei mir. Also gut. Man kann ja sagen, da gibt es ein enges Zusammenspiel. Beides. Unterordnung ist eine Form der Liebe und Liebe ist eine Form der Unterordnung. Also das geht Hand in Hand hinein und beides braucht es. Wenn es keine Ordnung mehr gibt, dann enden wir im Chaos. Dann kann es zwar vielleicht viel Liebe geben, aber ohne Ordnung gibt es Chaos. Das ist in jeder Beziehung so. Wenn es keine Liebe mehr gibt, dann wird das also auch ein Wow. Ich meine, das wird ja dann eine Art von Tyrannei oder Diktatur der Ehe oder sowas. Deshalb ist das so wichtig, dass das beides zusammenkommt, die Ordnung und das Chaos. Die Liebe, die Ordnung und das Chaos. Die Ordnung und die Liebe. Die Liebe meint ja hier nicht einfach nur eine romantische Gefühlsduselei, also nicht nur Valentinstag, sondern wenn man in den Text hinanschaut, es ist vor allem Hingabe an den anderen. Es wird mit dem Bild der Reinigung beschrieben. Von Jesus aus gesehen, Jesus, der die Gemeinde liebt, reinigt sie, damit sie schön wird. Ich finde das ein wunderbares Bild, auch für die Aufgabe, die man als Ehemann an der Ehefrau hat. Also eigentlich mitzuwirken, dass das Beste in ihr zur Entfaltung kommt. Dass ihre Gaben aufblühen. Dass das Gute, was Gott in sie hineingelegt hat, jetzt aufstrahlen kann. Man könnte sagen, Liebe beginnt so mit der inneren Haltung, ich sehe meine Frau so, wie Jesus sie sieht. Und das ist ein gutes Bild, ein schönes Bild, etwas ganz Großartiges zum Ausdruck kommt. Man sieht, was noch alles möglich ist. Das ist so eine Grundeinstellung der Liebe. Dass ich jetzt immer so liebevoll bin, das würde ich von mir nicht behaupten. Das gelingt nicht immer. Und es gibt zwei Ursachen, dass es nicht gelingt. Manchmal bin ich es und manchmal ist sie es. Manchmal benimmt sie sich so doof, dass ich sie nicht liebenswürdig finde. Und manchmal benehme ich mich so doof, dass ich überhaupt nicht in der Stimmung bin, noch irgendwie an jemand anderen als an mich selber zu denken. Das darf auch in einer Ehe sein. Das darf Platz haben. Für mich ist es ganz tröstlich, was Dietrich Bonhoeffer in einer Predigt zur Ehe gesagt hat. Er hat einen Satz gesagt, den halte ich für fundamental wichtig. Er hat gesagt, bei der Hochzeit, von nun an trägt nicht mehr die Liebe eure Ehe, sondern die Ehe eure Liebe. Also ich sage es mit meinen eigenen Worten, es ist nicht mehr die Liebe, die die Grundlage in unserer Beziehung ist. Und dann gibt es ein dauerndes Auf und Ab, weil mal ist das sehr liebenswürdig und mal nicht besonders. Nicht mehr die Liebe ist die Grundlage, sondern die Ehe, den Bund, den man miteinander geschlossen hat. Und diese Grundlage trägt an liebevolleren und an weniger liebevolleren Tagen. Diese Grundlage gibt auch den Nährboden, damit Liebe wieder neu aufsprossen kann. Auch wenn es mal eine Durststrecke gibt, wenn es eher eine Wüstenlandschaft ist, gibt das denn die Chance, damit Liebe sich wieder neu entfalten oder neue Wege finden kann. Soll ich fertig machen? Ja, wenn ich meine Frau anschaue, ist ja immer noch die Frage, wie zeigt man der Frau, dass man dann sie gern hat, auch so ganz praktisch. Es gibt so eine hilfreiche Sicht, das heißt 5 Sprachen der Liebe, eine Art und Weise, die formuliert, dass Menschen auf unterschiedliche Sprachen reagieren. Dazu gehören Lob und Anerkennung, erste Sprache, ungeteilte Aufmerksamkeit, Geschenke machen, Zärtlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ich weiß, meine Frau steht ganz besonders auf Hilfsbereitschaft. Also wenn ich ihr besonders zeigen will, dass ich sie gern habe, dann muss ich ihr keine Rose zum Valentinstag schenken, sondern sie unterstützen und ermutigen in dem, an dem sie dran ist. Ja, aber Lea, was machst du, wenn meine Liebe jetzt mal nicht so grandios war und nicht ausreicht?
Das gibt es ab und zu mal. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt von diesem Thema. Die Ehe, die muss nicht perfekt sein. Mein Mann muss nicht perfekt sein. Ich auch nicht. Die Ordnung nicht, die Unterordnung nicht und die Liebe nicht. Es kommt nicht auf diese Dinge drauf an. Deshalb haben wir auch den Titel des Flyers so gewählt für heute. Nicht perfekt und wunderschön. Nicht perfekt und wunderschön. Wenn ich nämlich von Stefan erwarte, dass er perfekt ist und dass immer alles wunderschön ist in der Ehe, dann werde ich garantiert enttäuscht. Dann erwarte ich auch von meinem Mann etwas, das er mir gar nie geben kann, das er gar nie gänzlich erfüllen kann, weil das letztlich nur Gott erfüllen kann. Wenn ich erwarte, dass unsere Ehe immer perfekt und wunderschön ist, dann beginne ich zu nörgeln, dann beginne ich herum zu kritisieren, zu verbessern, weil ich nicht zufrieden bin, so wie es ist. Ich glaube, es ist viel besser, die Ehe etwas gelassener zu nehmen. Auch damit zu leben, dass nicht immer alles rund läuft. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stehe nicht jeden Tag fröhlich auf, nicht schon mal mit mir selber und dann noch zu zweit. Das muss ja auch nicht sein, das ist ja auch nicht realistisch, das macht auch gar nichts. Aber ich weiß mich getragen von Gott. Jeden Tag, wenn ich erwache, weiß ich, er ist da, Er hat mich gern, er steht zu mir, ganz egal, wie ich mich heute fühle. Ich muss auch nicht jedes Wort von meinem Partner auf die Goldschale legen und denken, ist jetzt etwas nicht gut oder habe ich jetzt etwas gesagt, das nicht gut ist? Oder ich muss auch nicht jedes Verhalten von meinem Partner persönlich nehmen. Manchmal sagen die Kinder zu mir, Mutti, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann erschrecke ich und denke, weshalb fragen Sie das? Weil ich irgendwie ein bisschen mit griesgrämigem Gesicht rumlaufe. Und dann,
ein bisschen.
Und dann muss ich das schnell in Ordnung bringen und sagen, nein, es hat überhaupt nichts mit euch zu tun. Ich hatte bei der Arbeit einen schlechten Tag irgendwie und jetzt trage ich das noch ein bisschen mit rum. Und dann merke ich, ich trage das ja in die Familie, in die Ehe mit ein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn ich diesen Text anschaue, dann merke ich auch, es geht gar nicht so sehr darum, was die Ehe mir persönlich bringt, sondern vielmehr, was ich als Frau in die Ehe mit einbringe. Es geht auch nicht so darum, welchen Ertrag die Ehe für mich hat, sondern vielmehr, was ich selber beitrage zu einer guten Ehe. Und in diesem Sinne gehören eben diese Liebe und die Unterordnung zusammen. Unterordnung ist gar nicht so viel etwas anderes als Liebe. Das gehört ganz fest zusammen. Und wenn man merkt, dass etwas gar nicht gut ist, dann haben wir zum Glück als Christen immer diese Möglichkeit zur Vergebung. Dass man einander sagt, es tut mir leid, da habe ich falsch reagiert, das habe ich falsch gemacht, das war nicht schön, bitte vergib mir. Ganz in Klammer die drei wichtigsten Worte in der Ehe. Ich liebe dich, ich danke dir, bitte vergib mir. Jetzt zu diesem schönen Flipchart. Kannst du das noch ein bisschen vertiefen mit der Vergebung, mit der Beziehung von Jesus zur Gemeinde? Das ist ja hier zentral.
Es ist ja zunächst mal eine ganz großartige Geschichte, dass die Beziehung von Jesus zur Gemeinde mit der Ehe verglichen wird. Es zeigt auch, dass die Ehe in Gottes Augen etwas unendlich Kostbares und Wertvolles ist. Man muss aber etwas vorsichtig sein bei der Parallele. Also man merkt das sofort. Also wenn ich jetzt hier zu schnell eine Parallele von mir zu Christus ziehe und ich der fehlerlose kleine Christus bin und nebendran die runzelige Gemeindefrau, die ich pflegen muss, dann merkt man, oh nee, das stimmt also nicht. Nee, diese Parallele stimmt nicht. Wenn, dann gehören ja beide wieder hier in die Gemeindeseite, hier hinein. Sie sind Teil der Seite, die von Gott gelebt ist. Der Mann ist also nicht der kleine Christus für die Frau. Und der Mann ist auch in keiner Art und Weise Mittler zwischen der Frau und Christus. Der Sinn der Parallele ist vielmehr ein anderer, nämlich dass in der Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgeht, dass sich das widerspiegelt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich kann nicht Gott lieben und den Bruder hassen. Ich kann nicht Gott ehren als der Schöpfer des Universums und meine Frau verachten. Das geht ja nicht zusammen. Gott ist ja der Schöpfer meiner Frau. Wie könnte ich sie verachten, wenn ich Gott ehre? Oder so wie es dann in der Bibel selber heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und so kann man aus diesem Bild wirklich den Gewinn ziehen, dass hier die Ehe hochgeschätzt wird und dass sich in der Ehebeziehung etwas widerspiegelt, wie Christus mit uns umgeht. Man sollte die Ehe zwar hochschätzen, aber nicht überschätzen. Gottes Beziehung, diese Beziehung zum lebendigen Christus bleibt wichtiger als die Ehe. Das zeigt sich an der Dauer. Die Ehe, bei allem Schönen, ist ein vergänglich Ding. Ein irdisch Ding, hat Luther gesagt. Das ist auch bei Eheversprechen, bis der Tod euch scheidet. Die Ehe bleibt nicht ewig bestehen. Also für alle, die jetzt sich auf Honeymoon im Himmel gefreut haben, sorry, Ehe ist ein irdisches Ding. Im Unterschied zur Liebe Gottes, die über den Tod hinaus dauert. Und da zeigt sich so der unendlich große Wert der Liebe Gottes auch nochmals, der viel, viel größer und stärker ist als die Liebe, die wir einander geben können.
Deshalb denke ich auch, es ist die allerbeste Investition in die Ehe, wenn ich persönlich an meiner Christusbeziehung hange und daran arbeite. Das heißt ganz konkret, dass ich mein Glück nicht im Zusammensein mit Stefan suche, sondern mein tiefes und tiefstes Glück liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Und das will ich leben, das will ich jeden Tag pflegen, ganz egal wo ich bin und wie es mir geht. Und dann auch zusammen diese Beziehung zu Gott pflegen. Wir machen das ganz praktisch, dass wir nach dem Frühstück zusammen die Losungen lesen, zusammen beten und ab und zu noch zusammen ein Lied singen.
Beide genug gut drauf sind.
Genau. Aber das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Nicht, weil wir da jeden Tag Lust dazu haben, sondern weil wir jeden Tag sagen, das soll das Wichtigste sein in unserer Beziehung. Und deshalb wollen wir das auch pflegen. Meine persönliche Beziehung zu Gott und auch das Miteinander in der Beziehung zu Gott.
Also ihr habt gemerkt, wir glauben, dass ein rein romantisches Konzept der Ehe nicht ein gutes Fundament ist. Aber Lea, wie viel Romantik braucht es dann?
So die ganz schöne romantische Beziehung und Vorstellung ist ja, dass mein Mann immer spürt, wie es mir geht. Er merkt immer, was ich brauche und gibt mir das. Sex in der Ehe ist immer prickelnd, immer erfüllend. Es gibt nie Missverständnisse. Man freut sich immer aufeinander. Mein Mann ist immer rasiert und wohlriechend. Das wäre so ein ganz übertriebenes Verständnis von Romantik. Ich glaube, das ist ja nicht alles falsch und ist auch schön, wenn es das ab und zu gibt. Aber wenn ich das immer erwarte, ist es nicht gut. Und ich werde ganz viel enttäuscht. Aber wenn ich erwarte, dass es so ist, wenn ich erwarte, dass es nicht so ist und es dann trotzdem so ist, dann freue ich mich.
Also wenn ich trotzdem mal ausnahmsweise rasiert bin. Also.
Genau. Aber ich fordere es nicht ein von ihm. Ich fordere nicht, dass es immer hochromantisch sein muss und immer alles stimmen muss und er immer alle Wünsche von meinem Mund ablesen muss. Als Frau haben wir ja die Besonderheit, dass wir 3 Tage pro Monat nicht so gut drauf sind während der Mens. Das ist so eine feste Regel bei uns. Also wenn ich die Mens habe, dann weiß das Stefan meistens schon, bevor ich sie bekomme, merkt er, dass ich ein bisschen gereizt bin. Und dann weiß er innerlich so, die nächsten 3 Tage muss ein bisschen lieb sein, weil mich die Dinge viel mehr und schneller aufregen als sonst. Und irgendwann in unserer Ehe haben wir gemerkt, eigentlich ist das nicht fair. Ich habe 3 Tage pro Monat und er als Mann hat das nicht. Und dann haben wir das wie abgemacht. Er darf auch 3 Tage pro Monat.
Ja.
Nimmt ein bisschen die Erwartung, immer gut drauf zu sein, immer dem anderen alle Wünsche zu erfüllen. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man die kleinen Dinge, die kleinen Anlässe im Leben nimmt, um zu verbinden für schöne Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, die Gasflasche ist leer, um grillieren zu können. Dann machen wir einen Eheausflug mit dem Auto und holen an der nächsten Tankstelle eine neue Gasflasche und freuen uns über diesen unvorhergesehenen Ausflug. Es muss nicht immer ein Riesenausflug sein, sondern eben auch mal sowas. Oder wir machen am Abend noch schnell einen Spaziergang zusammen, halten die Hände und genießen das. Oder wenn wir zusammen abwaschen und abtrocknen, bleibe ich mal stehen und dann merkt er, jetzt möchte ich einen Kuss. Und dann gibt er mir den und dann machen wir weiter. Und so kann man auch die ganz kleinen Dinge im Leben so gestalten, dass sie eben schön sind und sogar eben romantisch.
Jetzt aber nochmals Valentinstag. Das mit den Blumen, es gibt ja schon einen Punkt, wo man sagen muss, du bist die unromantischste Frau, die ich kenne.
Ja, das ist eben mit den Blumen. Am Anfang unserer Ehe hat Stefan mir ab und zu mal Blumen gebracht und das fand ich mühsam. Weil er hat dann nicht geschaut, wann brauche ich Blumen, sondern hat einfach gedacht, heute hätte ich Lust auf Blumen oder heute hat sie Geburtstag und dann kamen Blumen. Und ich habe gemerkt, das stimmt für mich nicht. Wenn ich schon 2 Blumensträuße habe, dann habe ich nicht Freude noch an einem Strauß. Und so haben wir das so geregelt in unserer Ehe, wenn ich Blumen möchte, dann A, kaufe ich sie entweder selber und stelle sie hin und sage allen, mein Mann hat mir Blumen geschenkt, weil er hat sie ja bezahlt. Oder B, ich schreibe es ihm, wenn er einkaufen geht, auf den Einkaufszettel Blumen für Lea. Und ich muss Ihnen sagen, das funktioniert bestens. Ich habe so Freude an Blumen, weil ich sie immer von ihm bekomme und immer zur richtigen Zeit.
Also hier schließen wir den Kreis. Es ist natürlich ein riesengroßes Thema. Wir haben lange nicht alles gesagt, wir haben lange nicht zu allen Ehethemen gesprochen, das ist uns sehr bewusst. Wir sind auch gerne bereit nachher für Gespräche. Aber wir haben gedacht, wir wagen jetzt auch das Experiment und öffnen hier noch die Runde. Wenn ihr Interesse habt, Fragen, die euch brennen oder was ihr auch noch sagen wollt, nehmen wir uns noch einige Minuten Zeit für direkte Rückmeldungen und Fragen hier aus der Gemeinde. Vielleicht gibt es etwas, was euch noch besonders interessiert. Dann interessiert es wahrscheinlich viele andere auch. Also los.
Was sagst du einer Frau, die sagt, ich möchte von meinem Mann auf Händen getragen werden?
Dann ist Fitnesszentrum und trainieren.
Nein, ich meine, es ist jetzt nicht als Witz gemeint, sondern also tatsächlich so. Ja, ja. Also ich denke wieder, es kommt auf eine Gesamtkonstellation darauf. Wenn eine Frau so etwas sagt, scheint mir ein enormes Bedürfnis nach Zuwendung und Sicherheit dahinter zu stecken. Und das sind sicher Themen, die man adressieren müsste in einer solchen Beziehung. Wie dann das sich konkret auswirken kann, das kann man ja jetzt nicht sagen, aber das wären auf jeden Fall Themen, die ich in einer solchen Situation ansprechen würde.
Und die Frau auch fragen, was stellst du dir darunter vor? Mhm. Vielmals meinen Frauen, die Männer müssen alles merken, was sie für Bedürfnisse haben und was sie jetzt gerne möchten. Und das ist einfach nicht so. Das ist auch eine Überforderung an die Männer. Die sind ja noch für anderes da im Leben, als immer nur zu merken, was braucht jetzt meine Frau gerade. Und dann ist es auch gut, solchen Frauen zu sagen, das und das erwarte ich von dir oder hätte ich gerne, was denkst du darüber? Ich mache das bei Stefan auch so, dass ich manchmal sage, du, das würde mich noch freuen, hättest du mal Zeit dafür oder was denkst du dazu? Und dann kann er darauf reagieren.
Die Kindererziehung, wenn man sich nicht einig ist über den gewählten Weg.
Also das ist natürlich schon etwas, was wir auch gemerkt haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Familien, wir haben unterschiedliche Erziehungsstile mitgebracht und da muss man darüber reflektieren. Vielleicht die wichtigste Lektion, die wir selber gemerkt haben, das war so, carefully choose your battleground, also wähle sorgfältig aus, was dein Kampfgebiet ist. Also welche sind die wirklich entscheidenden Punkte und über die wollten wir uns einig werden. Und da mussten wir uns auch einig werden. Und beim anderen, da kann man dann auch große Offenheit lassen und da müssen es ja nicht beide gleich tun. Aber natürlich gibt es diese Szene nach dem Gottesdienst, so die Kinder kommen, Vati, darf ich noch? Und ich sage, weil ich im Gespräch bin, ja, ja. Und erfahre nachher, dass sie die Mutter auch schon gefragt haben und sie Nein gesagt hatte. Aber das muss man ja dann mit genügend Humor nehmen und dann immer so etwas abwägen, ist das jetzt eine relevante Geschichte oder nicht?
Und wir haben da auch einen Ehe- und Kindererziehungskurs gemacht. Also für alles macht man ja Kurse. Wenn man Autofahren lernt, muss man wirklich ein straffes Schulungsprogramm durchgehen. Und ich denke, bei der Ehe und bei der Kindererziehung sollte man das auch tun und sich da nicht schämen und denken, man kann alles gerade und man braucht da keine Hilfe, sondern wir haben da auch einen Kurs zusammen durchgearbeitet, ganz stur nach einem Büchlein. Und das hat uns geholfen, auch über wichtige Fragen der Kindererziehung mal zu reden, schon bevor, weiß ich, was für Probleme da waren.
Ein Thema, wo alle bewegt, ist Geld. Taschengeld. Wie gehen wir mit unserem Geld um?
Also ganz sicher auch wieder hier, Transparenz ist das Wichtigste. Dass da eine gute Transparenz herrscht, auch in der Ehe. Jedes Ehepaar findet da den eigenen Umgang. Wir haben so die Faustregel, Dinge, die nicht mehr als 100 Franken kosten, da ist jeder selber kompetent, das auszugeben. Alles, was mehr ist, da sprechen wir ab zusammen. Wir haben auch ein Budget gemacht für unseren Alltag und versuchen uns danach mehr oder weniger zu richten. Aber das ist nicht, würde ich jetzt nicht als eine fixe Regel sehen. Ich halte es nur für wichtig, dass hier die Erwartungen klar sind. Also sehr viel bei Geld geht es auch um Erwartungsmanagement. Was erwarte ich? Wie teuer dürfen die Ferien sein und die Kleider und alle solche Dinge? Willst du noch was zum Geld sagen?
Geld interessiert mich nicht groß. Ich bin froh, dass alles, was mit Geld zu tun hat, Stefan macht und dass wir reden, was nötig ist, oder jetzt auch die Steuererklärung, bin ich so froh, dass er das macht. Also.
Ich habe eine Frage zum ersten Vers aus dem Blatt, wollen euch einander unter in der Durchgriff. Wenn ich richtig verstehe, ist Unterordnung nicht nur was für Frauen und
genau, also Unterordnung ist etwas, das gegenseitig geschieht, aber im anschließenden Vers kommt es ja noch explizit auf die Frau zu sprechen. Deshalb haben wir jetzt fast nur das betont, weil ich denke, Unterordnung ist etwas, das eben schon beide angeht, aber für die Frau etwas Schwieriges ist oder eben eine explizite Aufgabe ist, so wie es für den Mann die explizite Aufgabe ist, die Frau zu lieben. Aber natürlich muss nicht nur die Frau sich unterordnen, es ist schon etwas Gegenseitiges. Es zeigt aber, dass das Haupt der Ehe letztlich der Mann ist. Und dass diese Unterordnung zwar gegenseitig geschieht, aber von der Frau schwieriger ist und deshalb besonders betont wird. Genauso wie es für den Mann schwieriger ist, die Frau immer zu lieben und deshalb betont wird.
Es würde für die Liebe genau das Gleiche gelten. Also die Liebe ist auch eine gegenseitige Aufforderung, wird hier aber besonders dem Mann nahegelegt. Und ich denke, es hat Gründe, weshalb das eine besonders dem einen nahegelegt wird und das andere dem anderen.
Deshalb haben wir auch den Text ausgedruckt und geben ihn mit nach Hause, dass man zu Hause nochmals in Ruhe das anschauen kann, nochmals durchdenken kann. Wir können ja nicht in einer halben Stunde alles dazu sagen, aber einfach das Wichtigste. Und das ist dann für die, die wollen, wie eine Hausaufgabe, das nochmals in Ruhe durchzulesen, darüber zu sprechen und zu sagen, was bedeutet das jetzt für unsere Ehe ganz konkret.
Ich glaube, wir schließen dann hier. Wir sind nachher auch noch hier für Gespräche. Ich denke, es wäre schön, noch eine kurze Zeit des Gebets zu haben. Und vielleicht können wir es so machen, dass jemand von euch aus der Gemeinde für uns betet und wir dann für die Gemeinde beten. Jesus Christus, wir danken dir herzlich für deine große Liebe, die du zu uns hast, dass sich für uns hingegeben und uns Liebe im Übermaß gezeigt. Dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Und ich danke dir auch für unsere Ehen. Danke auch für die Ehen hier in der Gemeinde. Segne sie, behüte sie, schenk, dass die Liebe immer wieder aufflammen und wachsen darf. Sei mit all denen, die vor einer Ehe stehen oder auf eine Ehe zugehen. Führe du in der Partnerwahl. Sei denen besonders nahe, die in schwierigen Beziehungen sind. Tröste. Schenk neue Perspektive, neuen Mut, neue Ausrichtung auf dich hin. Amen.